predige heute über Matthäus 22, Vers 1 bis 14. Das ist so ein Bericht aus den letzten Tagen von Jesus. Er war die letzte Woche in Jerusalem und da hatte er kräftige Auseinandersetzungen mit den Frommen seiner Zeit, die seine Berufung natürlich nicht akzeptiert haben, und hat ihnen verschiedene Dinge gesagt, unter anderem dieses Gleichnis. Und Jesus begann und redete wieder zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Das Reich der Himmel ist gleich einem König, der seinem Sohn die Hochzeitsfeier rüstete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollte nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, ich habe meine Mahlzeit bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie jedoch achteten nicht darauf, sondern gingen hinweg, der eine auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten sie und töteten sie. Da wurde der König zornig und sandte seine Heere aus, ließ jene Mörder umbringen und ihre Stadt anzünden. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren unwürdig. Darum geht an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und seine Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste zu betrachten, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid angetan war. Und er sagte zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, ohne ein Hochzeitskleid? Der aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis, die draußen ist. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Ja, gestern war eine große Hochzeit. Ich vermute, manche hat im Fernsehen mal kurz oder länger hineingeschaut. Der Fürst von Monaco hat geheiratet und da waren viele hunderte Gäste geladen. Stellen Sie sich vor, Sie wären da mit eingeladen gewesen und hätten das schon ein halbes Jahr vorher gewusst. Dann hätten Sie überlegt: Was ziehe ich denn an? Kann ich das, was ich habe, nehmen oder muss ich was Neues kaufen? Was kann ich ihm denn schenken oder Ihnen? Wie läuft das Ganze ab? Das heißt, sie wären ganz schön in der Vorbereitung schon gedanklich beschäftigt. Und es wäre eine große Ehre, dort zu sein, vielleicht dann sogar mit ins Fernsehen hineinzurutschen, als einer der vielen ehrenvollen Gäste. Ja, hier bei Jesus ging es nicht um die Hochzeit eines Fürsten, sondern um die Hochzeit eines Königssohnes. Also eine ganze Etage höher angesiedelt. Und das war damals so üblich in Israel, dass man die Leute erstmal allgemein eingeladen hat. Also sie sind alle eingeladen zu dieser Hochzeit. Und erst wenn die Sache dann näher kam, hat man sie wieder eingeladen und jetzt den Termin genannt und die Zeit, wann es losgeht. Ja, grundsätzlich waren also die Leute sicher geehrt, dass sie eingeladen waren vom König. Das Volk Israel war ja letztlich dieses Volk dieses Königs. Und wusste, wir sind von ihm eingeladen, wir sind das auserwählte Volk. Das fanden sie gut. Aber jetzt, wo Jesus kam und sie dann wieder eingeladen hat und sagte, jetzt ja, geht es darum, dass das Königreich Gottes da ist, denn ich bin sozusagen der Sohn dieses Königs, da haben sie plötzlich blockiert. Ein geteiltes Echo, Desinteresse und Aggression. Ja, das ist schon interessant. Jesus sagte dann später mal: Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, Jerusalem, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Desinteresse. Ja, hier steht, was die Leute sonst beschäftigt hat. Da steht, der eine ging zu seinem Geschäft, zu seinem Beruf, der andere zu seinem Acker, zu seinem Besitz. In Lukas steht so eine ähnliche Geschichte, da ging dann noch jemand zu seiner neu verheirateten Frau, also Partnerschaft, Besitz und Beruf sind drei wesentliche gute Punkte im Leben, aber es gibt so eine Redensart, die jeder kennt: Das Gute ist oft Feind des Besten. Und siehe da, das wird zum Feind des Besten. Ja, sie entschuldigen sich sozusagen mit dem, was sie gerade zu tun haben. Fand ich so nett. Wir haben so einen kleinen Enkelsohn, der hier auch ab und zu mal auftaucht, mit gut 2 Jahren. Und seine Mutter sagte eben dann neulich, weißt du, roll mal die Sache da wieder hin. Das versteht er schon, sagt er, ich bin beschäftigt. Ja, er weiß also schon, wie man sich heraushält. Und ja, das ist ganz interessant. Also hier, der Beruf wird zum Hindernis und zum Schwerpunkt im Leben, statt dass das Leben mit Gott der Schwerpunkt wäre. Sie kennen alle das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Das heißt, ich bin Nummer 1 in deinem Leben. Und wir haben gerade das Lied gesungen, suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Nicht zu zweit oder zu dritt, sondern also an dritter Stelle, sondern an erster Stelle. Ja, und das ist natürlich oft verschoben. Wenn die Arbeit der Schwerpunkt wird, kann man dann zu Recht auf den Grabstein setzen, sein Leben war Arbeit. Ein bekannter Prediger, ich meine, es war Johannes Busch oder Wilhelm Busch, sagte, das könnte man auch einem Pferd auf seinen Grabstein setzen, wenn das so Lasten gezogen hat, sein Leben war Arbeit. Aber das ist eigentlich zu wenig. Ja, Arbeit ist wichtig, aber es sollte nicht zum Schwerpunkt werden. Ja, Besitz ist auch wichtig und gut, aber es gibt ja diese nette Redensart, hast du was, bist du was. Das heißt, dein Ansehen steigt mit dem, was du vorzuweisen hast, fängt mit der PS-Zahl des Autos an und vielen anderen Dingen, was man so besitzt oder sich umhängen kann, wie auch immer. Ja, Besitz ist gut, aber es sollte nicht zum Schwerpunkt werden, weil es eine falsche Sicherheit vermittelt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Geschichte von Tolstoi kennt, wie viel Erde braucht der Mensch? Da beschreibt er einen Bauern, der relativ arm ist, wenig Land besitzt, aber er hat gehört, dass im Osten man Land kaufen könnte, und zwar einen Tag Land könnte man kaufen. Das heißt, alles, was man an einem Tag umrunden kann, gehört einem dann. Also ist er dahin gegangen, weil das die Chance seines Lebens war, und startet dann früh morgens, hat sich genau ausgerechnet, wie lange er in die Richtung geht und dann in diese und wieder zurück und wie viel Pausen er machen will. Und dann läuft er los. Aber dann sieht er da irgendwo noch so ein schönes kleines Wäldchen, das hätte er natürlich auch gerne noch in seinem Gebiet. Also macht er einen kleinen Bogen und dann später noch so einen kleinen See, den hätte er auch gerne noch. Und da stellt er fest, ich glaube, ich muss meine Pausen weglassen, sonst klappt das nicht. Aber dann sieht er immer noch etwas, sagt er, ich glaube, ich muss jetzt schneller gehen. Und die Bedingung war, dass er bis Sonnenuntergang wieder am Ausgangspunkt ist. Sonst hätte er alles verloren. Wenn er das nicht schafft, wäre alles weg. Ja, und dann am Ende muss er also schnaufend sich da fortbewegen, ist völlig fertig. Und als er an der Ausgangsstelle zurückkommt, die war auf so einem kleinen Hügel, da war die Sonne untergegangen. Alles umsonst, dachte er. Aber da oben, die winkte noch ganz lebhaft. Und er stellte fest, nee, da oben ist noch Sonne, nur hier unten nicht. Also rennt er noch diesen Hügel hoch und er hat es tatsächlich geschafft, ehe die Sonne untergeht, hat er den Ausgangspunkt erreicht und ist begeistert. In dem Moment fällt er tot zu Boden. Der Verkäufer war der Teufel, der freut sich. Und die Antwort, wie viel Erde braucht der Mensch? Klar, 2 Quadratmeter für die Beerdigung. Ja, eine erfundene Geschichte, aber ich denke, ganz interessant, wir können nichts mitnehmen. Und es sollte unser Leben nicht zentral bestimmen, sondern wir können es auch einsetzen für Gott, den Reichtum, den wir haben, indem wir etwas weitergeben, sinnvoll es verwenden. Ja, Partnerschaft ist auch schön, ist ein großes Geschenk, aber wenn der Partner zum Beschaffer des Lebensglückes wird, dann wird es schwierig. In der jungen Gemeinde, wo ich früher war, da sagten wir so scherzhaft ironisch, wenn ein junger Mann eine Freundin gefunden hat in dem Jugendkreis, sagten wir, hat eine Frau gefunden und starb. Das heißt, jetzt hat er alles, was er braucht, und dann blieb er zu Hause. Hat sein Glauben mehr oder minder an Nagel gehängt und lebte jetzt für seine Zweierschaft. Zum Glück ist das nicht immer so, es gibt gute Ausnahmen von dieser Regel. Aber für viele ist es so, wenn sie einen Partner haben, dann spielt der Glaube für sie nur noch eine untergeordnete Rolle, weil sie ja jetzt die Erfüllung auf einer anderen Schiene suchen. Wie anders ist das, wenn man an Adam und Eva denkt, wo es dann hieß, er führte sie, das heißt die Eva, ihm zu. Wenn ich den Partner als Geschenk Gottes betrachte und sage, jetzt wollen wir gemeinsam für Gott zur Verfügung stehen, mal sehen, was er aus unserem gemeinsamen Leben macht. Also Beruf, Besitz, Partnerschaft, eine Chance und eine Gefahr, je nachdem. Ja, die Leute sind desinteressiert. Das gilt ja auch für unsere Gesellschaft. Bei uns ist Glaube Privatsache. So wie ein Hobby. Der eine züchtet Tauben, der andere fährt Go-Kart, der dritte reitet und einer glaubt eben an Jesus und geht in die Gemeinde. Ist gut für ihn, soll er ruhig tun, haben wir nichts dagegen. Aber dass Gott König ist über unsere Gesellschaft, das glaubt fast keiner. Steht zwar in unserer Verfassung noch drin, in Verantwortung vor Gott und den Menschen, und dann geht's weiter. Aber schon in der europäischen Verfassung steckt es nicht mehr drin. Da wollte man es nicht haben. Seit der Aufklärung ist eigentlich Gott mehr oder minder ausrangiert. An seine Stelle ist die menschliche Vernunft getreten. Ja, auch Israel, das Volk, dachte ganz ähnlich. Die wollten selber ihren König haben. Und damit haben sie Gott als König abgesetzt. Der erste König war dann Saul. Sie wollten selber Regie führen. Und wie oft der Film dann gerissen ist, kann man im Alten Testament nachlesen, wie es da drunter und drüber ging. Mord und Totschlag, Betrug, aber auch Naturkatastrophen, was da alles kam in der eigenen Regie. Ich hatte vor Jahren mal ein Gespräch mit einer Familie, und es war eine sehr erfolgreiche Familie, hatte ein sehr schönes Haus und eher eine gute Firma. Aber irgendwann lief es mir kalt den Rücken runter, als er dann so sagte, ich habe alles im Griff. Ein paar Jahre später habe ich dann erfahren, dass seine Ehe zerbrochen ist, dass er die Firma verloren hat, der Film war gerissen. Ja, kleine Kinder sagen es gerne, kann alleine, das ist ja ein Zeichen des Erwachsenenwerdens, aber wenn wir das Gott gegenüber sagen, dann wird es bitter. Ja, also eine Variante ist einfach fehlendes Interesse. Ich mache das alles selber. Die andere Variante, die Reaktion auf diese Einladung, ist Aggression. Das heißt, die Boten werden verspottet, werden verprügelt, werden getötet. Ja, Aggression gegen den christlichen Glauben ist bei uns jetzt nicht so klar zu greifen, aber teilweise schon da. Wenn jemand wirklich überzeugt mit Jesus den Weg geht und es auch sagt, wird er schnell in die Ecke der Fundamentalisten gestellt. Ja, falls einer glaubt, dass alles, was in der Bibel steht, Gottes Wort ist, dann ist er doch ein Fundamentalist. Und das stellt man dann oft mit den islamischen Fundamentalisten gleich auf eine Ebene, obwohl natürlich die Zielsetzung, der Ausgangspunkt völlig verschieden sind. Oder denken Sie, vor 2-3 Jahren wurden so 2 junge deutsche Christinnen im Jemen ermordet, wurden erschossen. Und was konnte man in der Zeitung lesen? Eigentlich sind die ja selber schuld dran. Die haben missioniert, und in so einem muslimischen Land weiß man ja, dass man das nicht darf. Und das hätten die ja gar nicht machen müssen. Also eigentlich sind sie schuld an ihrem Tod. Aber die haben gar nicht missioniert. Die waren in einem Hilfsprojekt tätig, das sehr anerkannt war in der Bevölkerung, und wurden einfach erschossen, weil sie Christen sind. Auch unsere konservative Zeitung, die wir lesen hier aus diesem Frankfurter Raum, hat da voll mit in dieses Horn gestoßen. Und da dachte ich, das ist doch schade, wenn Leute ins Abseits geschoben werden und man ihre Gründe und Motive überhaupt nicht prüft und darstellt. Ja, es gibt Christenverfolgung. Es gibt ungefähr 200 Länder auf der Erde. Davon werden in 50 Ländern die Christen verfolgt. Davon sind 35 islamische Länder. Auch in Israel gibt es zum Beispiel messianische Juden, also Juden, die an Jesus als den Messias glauben. Die werden dort auch ausgegrenzt, soweit es möglich ist. Wobei ich interessant finde, was ich zumindest gehört habe, dass auch auf unserem letzten Kirchentag messianische Juden keinen Stand bekamen, während andere Gruppierungen, die also ziemlich außerhalb mancher Vorstellungen sind, dort ihr Gedankengut frei verbreiten konnten. Also auch hier Ausgrenzung, Aggression. Ja, der König lässt sich das aber nicht bieten. Er bringt die Mörder um und zündet ihre Stadt an. Kann man übertragen auf das Volk Israel. Da wurde 70 nach Christus Jerusalem zerstört. Und Jesus hatte vorher ja schon gesagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal in Israel waren, ziemlich viele. Heute sieht man ja nur noch diese Klagemauer, das ist die Stützmauer des Tempelgeländes, also nicht ein Teil des Tempels, sondern der Anlagen dort. Aber da kann man schon sehen, dass manche Steine auch im Tempel die waren ja nicht so kleine Steine, sondern die waren teilweise 5 Meter lang und 3/4 Meter hoch und vielleicht 1/2 Meter oder noch etwas mehr dick. Die konnte man überhaupt nicht verschieben nach dem Motto, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Musste man also rabiate Kräfte einsetzen, um das überhaupt auseinanderzukriegen. Aber das haben die Römer geschafft, haben dann noch Salz auf die Städte gestreut, damit da auch nichts mehr wächst. Aber eigentlich hatte Jesus das angekündigt. Gott ist nicht nur der König, er ist auch der Richter. Ich habe mal gelesen, ich hoffe, dass es so stimmt, wie ich es sage. Gab es einen berühmten Prediger, John Wesley, der diese Methodistenkirche dann gegründet hat. Er war eigentlich anglikanischer Priester, aber mit der frischen, freien, konkreten Art, wie er gepredigt hat, war das in seiner Kirche nicht beliebt. Und deshalb bekam er vom Bischof Predigtverbot. Er durfte nicht mehr in der Kirche predigen. Also ist er dann auf die Straße gegangen, hat vor den Bergwerken gepredigt, zu den Bergarbeitern. Und da sind ja auch viele zum Glauben gekommen. Aber was ich gelesen habe, zumindest erinnere ich mich so, war, dass der Bischof, der ihm das verboten hat, Zungenkrebs bekam. Das heißt, er hat ihm die Sprache verboten und er bekam sie selber genommen. Gott ist Richter. Ja, interessant ist die Frage, ob der Glaube Konsequenzen hat im Leben und ob der Unglaube Konsequenzen hat. Ich denke, der Glaube hat Konsequenzen, indem das Leben erfüllt wird von Christus. Er gestaltet es, er prägt den Charakter, auch ja, die Pläne im Leben. Er schenkt uns eine ewige Zukunft, hier diese Einladung zu dieser Hochzeit. Und der Unglaube, denke ich, hat auch Konsequenzen, heute schon und auch in der Ewigkeit. Heute schon eben, indem mancher Film reißt, indem mancher die Kosten für sein eigenes Leben nicht mehr aufbringen kann, jetzt nicht nur finanziell, auch im übertragenen Sinn, indem vieles knirscht, heute schon, was nicht in Ordnung ist, unvergebene Schuld und vieles mehr und in der Ewigkeit ein ewiges Abseits stehen, denn auch da ist Gott Richter. Ja, nun werden andere eingeladen, weil die ersten nicht kommen wollten. Von den Straßen werden die geholt. Auch der Matthäus, der hier dieses Evangelium geschrieben hat, war selber so ein Eingeladener. Matthäus 9, Vers 9, taucht er auf als Zöllner. Das waren ja damals die korrupten Leute, die da den Leuten das Geld aus der Tasche holten. Und er, als Jesus sagt, komm, folge mir nach, ist er sofort aufgestanden und mitgegangen, um mit Jesus die Zeit zu verbringen, hat aber nochmal seine ehemaligen Freunde da eingeladen, die Zöllner und Sünder, wie es heißt, und Jesus hat mit ihnen dann ein Mahl gehalten, das heißt Gemeinschaft gehabt. Ja, die Guten und Bösen werden eingeladen. Wir denken, der Glaube ist immer was für die Braven. Die nicht so in Ordnung sind, die kapieren das sowieso nicht. Da müsste sich ja auch zu viel verändern im Leben. Ich denke an eine Holländerin, viele kennen den Namen oder haben Bücher von ihr gelesen, Corrie ten Boom. Sie und ihre Familie hatten im Dritten Reich Juden versteckt in ihrem Haus. Das ging lange Jahre gut, aber dann wurden sie verraten und kamen alle ins KZ. Dort starb ihr Vater, auch die Schwester. Sie hat das KZ überlebt und ist dann Predigerin geworden. Sie hat die Leute zu Jesus hin eingeladen. Und als sie da so eine Versammlung hielt, kam hinterher ein Mann auf sie zu und sagte, wir sind doch jetzt Geschwister im Herrn. Das war der Aufseher ihres KZs gewesen, der inzwischen zum Glauben kam an Jesus, tatsächlich also ein Bruder im Herrn geworden ist. Und sie hatte große Mühe, diese ausgestreckte Hand anzunehmen, weil so schlagartig all das zurückkam, was sie erlebt hatte. Aber dann hat sie eben die Hand gegeben, weil Gott eben nicht nur die Guten, sondern auch die Bösen einlädt und auch ihr Leben verändert. Ja, interessant, diese Einladung gilt ja für die Ewigkeit. Offenbarung 19, Vers 7 steht, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Und das gilt für sie und für mich. Jesus ist sozusagen der Sohn des Königs und wir sind die Eingeladenen. An anderer Stelle sagt die Bibel allerdings auch, dass wir sozusagen die Brautgemeinde sind. Ja, wie hat die Einladung sie erreicht oder mich? Oder haben sie schon angenommen? Für mich war das interessant. Gott schickte seine Boten zu mir in Form von Skifahrern, christliche Skifahrer. Und ich spürte, die haben etwas, dieser Spur will ich folgen. Beim anderen war es ein Arbeitskollege, der sein Glauben nicht für sich behielt, sondern bezeugte. Oder ich denke an jemanden, der durch einen Fernsehfilm zum Glauben kam. Eine junge Dame, vielleicht sogar unter uns, weiß ich nicht, ist hier durch eine Sängerin, die wir mal eingeladen hatten, zum Glauben gekommen, weil ein Lied, das sie sang, genau ihre Situation traf. Ein anderer ist durch ein Taschenbuch zum Glauben gekommen, so wie von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, oder ein anderes Buch. Jemand fand durch die Arbeitslosigkeit zu Jesus, weil seine Werte plötzlich alle weg waren. Ein anderer durch einen Umzug, weil er in ein Haus zog, wo Christen drin wohnten, die für ihn regelmäßig gebetet haben. Und irgendwann hat es ihn dann auch erreicht. Ja, interessant die Frage, wodurch ist jemand zum Glauben gekommen, hat er die Einladung angenommen. Noch ein nettes Beispiel von einem Handwerker, so ein Maler, ein Anstreicher und Verputzer, der bei Amerikanern hier gearbeitet hat in Deutschland mit seinem Freund zusammen und hat dann immer so Anspielungen gemacht, die Luft ist hier so trocken und es kratzt so im Hals. Aber irgendwie, die haben also kein Bier hingestellt, damals durfte man noch Bier trinken, heute ist das ja nicht mehr so erlaubt oder erwünscht. Und irgendwie merken diese Amerikaner dann, das Ehepaar, die verstehen das ja nicht, die hatten eben nämlich Traubensaft hingestellt und solche Dinge, die sie aber gar nicht interessierten. Und dann haben sie mal zum Essen eingeladen und sagten, wisst ihr, wir müssen euch mal erklären, warum wir euch da kein Bier hinstellen. Wir sind Amerikaner und amerikanische Christen trinken meistens keinen Alkohol. Und wenn wir keinen trinken, dann wollen wir das auch nicht anderen hinstellen. Ja, und dann haben sie ihren Glauben erklärt, weshalb sie Christen sind und wie das ist. Und das hat der eine angenommen und ist dann später Missionar in Kenia geworden. Wir hatten ihn übrigens vor vielen Jahrzehnten mal hier in der Gemeinde. Vor ein paar Jahren habe ich seine Tochter getroffen, die das nochmal bestätigt hat. Also interessant, eine Einladung durch Traubensaft, über den er sich geärgert hat. Aber dann kam doch noch mehr, um den Lebensdurst zu stillen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie diese Einladung schon ganz persönlich angenommen haben, gesagt, vielen Dank, Herr Jesus, für diese Einladung, mit dir zu leben und auch für diese ewige Herrlichkeit, die du mir versprichst und erschließt. Heute will er ja bei mir sein, damit ich später bei ihm bin. Ja, dazu wird eingeladen, aber die Geschichte hört ja da noch nicht auf, sondern da ist ja noch ein Gast, der ist nicht festlich gekleidet. Er fällt auf und wird dann rausgeworfen in einer sehr harten Weise. Das heißt, er hat den Gastgeber entehrt. Wäre so, wie wenn einer mit Blue Jeans da zu diesem fürstlichen Hochzeitsmahl da von Monaco gegangen wäre. Das wäre zumindest überall durch die Presse gegangen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Vielleicht hätte auch ein Ordner ihn liebevoll auf die Seite geführt. Ja, er wird rausgeworfen. Das ist natürlich eine Frage, wenn Menschen dabei sind, aber nicht dazugehören, auch Christen. Jesus hat 10 Himmelreichsgleichnisse erzählt und mindestens in 4 dieser 10 Gleichnisse ist davon die Rede, dass es eine Mischung gibt zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Da ist zum Beispiel die Rede von Unkraut und der Weizen, ja, in der Gemeinde. Von klugen und törichten Jungfrauen, die einen werden angenommen, die anderen bleiben zurück. Von faulen und guten Fischen. Oder hier eben von jemand, der zwar dabei war, aber doch nicht dazugehört. Ja, muss ich jetzt fürchten? Also ich bin zwar dabei, aber ich gehöre nicht dazu. Wer gehört nicht dazu? Da steht zum Beispiel im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, in sich selbst tot. Das heißt, es gibt gläubige Leute, in deren Leben merkt man von dem Glauben überhaupt nichts. Die reden zwar vielleicht davon, aber sie haben keine Ausstrahlung, da passiert nichts. Und hier sagt der Jakobusbrief, die sind tot, da ist nichts dahinter. Oder eine Stelle, die fast das Gegenteil sagt, in Matthäus 7, Vers 22, da heißt es, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Machttaten vollbracht? Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr begeht, was gegen das Gesetz ist. Also Leute, die aktiv sind und das auch noch in Jesu Namen, die eine Kraft ausstrahlen, die Wirkung hat. Und sie denken, das sei Jesus. Aber Jesus sagt, nee, vielen Dank, ohne mich. Warum? Weil ihr Leben nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Sie haben Jesus sozusagen nicht als Erlöser angenommen, obwohl sie in seinem Namen handeln. Ihr Leben stimmt mit diesem Wort Gottes nicht überein. Ja, waren zwei Stellen. Der eine, der tut gar nichts, ist tot. Der andere tut viel, aber aus einem falschen Hintergrund heraus. Und Jesus akzeptiert das nicht. Ja, ich denke einfach, der eine kommt als Selbstgerechter zu Gott und sagt, nimm mich doch so, wie ich bin. Aber selbstgerecht reicht nicht bei Gott. Ich brauche eine geschenkte Gerechtigkeit. Und da gibt es diesen schönen Vers, 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, ich bekomme diese sündlose Art Jesu geschenkt in Gottes Augen und er übernimmt meine Schuld. Und mit diesem Geschenk, sozusagen dieser frommen Kleidung, kann ich jetzt bei dieser Hochzeit auftauchen. Während wenn ich in Selbstgerechtigkeit dort auftauche, habe ich schlechte Karten. Ja, jetzt könnte natürlich mancher unsicher sein, sagen, ja, bin ich jetzt Christ oder bin ich es nicht? Deshalb denke ich, ist das wichtig, das betend zu prüfen. Aber ich möchte noch drei Bibelstellen über Glaubensgewissheit sagen. Das erste ist Römer 8, Vers 16. Da heißt es, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, ich muss grundsätzlich einmal zu einer persönlichen Glaubensgewissheit kommen. Ich bin Christ. Ja, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Eine persönliche Gewissheit. Dann gibt es eine schriftliche Gewissheit im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13. Das heißt, das habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Geschrieben, damit ihr wisst. Das heißt, wenn Glaubenszweifel auftauchen, kann ich mir diese Stelle aufschlagen oder ins Gedächtnis führen und sagen, Herr, hier steht geschrieben, dass ich wissen darf, ich habe ewiges Leben. Vielen Dank. Ja, und dann gibt's noch eine gemeinsame Gewissheit, auch aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14. Da heißt es, wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Eine gemeinsame Gewissheit, weil ich weiß, ich liebe andere Christen. Ich fühle mich in dieser Gemeinschaft der Christen wohl, ich gehöre dazu. Und das schenkt mir Gewissheit, dass ich vom Tod zum Leben, das heißt zum ewigen Leben, hindurchgegangen bin. Ja, die Frage, wo sind Sie oder ich in der Geschichte? Gute Frage. Ich wurde eingeladen, habe die Einladung angenommen. Ich weiß, dass ich unterwegs bin mit Jesus und dann auch zu diesem ewigen Ziel, dieser ewigen Gemeinschaft hier in diesem Bild der Hochzeit. Da ich eingeladen bin, kann ich andere mit einladen und sagen, da ist noch Platz, komm doch mit. Das heißt, wer selbst entschieden mit Jesus lebt, kann andere auffordern, sich für ihn zu entscheiden. Und wie die Reaktion ist, liegt dann bei dem anderen. Aber das ist sicher gut, auf der einen Seite zu wissen, ich bin eingeladen, auf der anderen Seite zu wissen, ich darf andere mit einladen. Herr Jesus, hab Dank für dieses Gleichnis. Hab Dank für dieses Bild, dieses Hochzeitsmahles. Danke, dass wir eingeladen sind. Danke, dass du selbst der Einladende bist. Schenke, dass du in unserem Leben Raum hast und auch dein Leben durch uns hindurch lebst und entfaltest. Amen.